Wir nehmen nochmal, Bezni Ta'ala, Barakallahu Fikum, Zakumullah Khair, als Wiederholung, wir nehmen Bezni Ta'ala dieses Buch als Grundlage, nehmen Bezni Ta'ala, was Usul al-Fiqh anbetrifft, und dann fangen wir an mit verschiedenen Themen. Aber erstmal vielleicht Al-Adillah al-Shar'iyya عند أهل السنة والجماعة الأدلة عليكم السلام الشرعية عند أهل السنة والجماعة دي الأدلة بارك الله فيكم تسويت بفعيزة الشرعية تسويت رليجيوسة عند أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة هم في verschiedene Male بارك الله فيكم زاكم الله خير schon erklärt. Deshalb, wir reden über dieses Thema Barakallahu Fikum. Erstmal, das geht darum, dass wir über Al-Adilla al-Shar'iyya min haith al-Asl wal-Masdar sprechen. Das wird wir sprechen über die Beweise in der Religion bezüglich zwei Themen. Aufpassen bitte, zwei Themen. Das wird Grundlage und Quelle. Erstmal die Grundlagen und die Quellen für Al-Adilla al-Shar'iyya. Erstmal, was bedeutet Dalil? Al-Dalilu huwa al-Murshidu ila al-Haqqi. Al-Dalil, das ist derjenige, der dich lotst zum Rechten, zur Wahrheit. Das ist etwas, deshalb du sagst zum Beispiel, ich nehme jemanden Wegweiser. Dalil ist Wegweiser, ila al-Haq, zu Haq, das bedeutet Wahrheit. Deshalb du sagst zum Beispiel im Arabischen, jemand ist mein Dalil, das bedeutet jemand zeigt mir den Weg, der ist mein Wegweiser. Und in der Religion, Beweis ist dann Wegweiser, der zeigt dir, was richtig, was falsch ist. Weil wenn du Beweis hast, dann weißt du, ja, das ist richtig. Wenn du keinen Beweis hast, dann hast du nichts. Und das ist das Gleiche. Du kommst jetzt in eine Stadt. Und du weißt nicht in dieser Stadt. Und da brauchst du jemanden, der dir den Weg zeigt. Wenn du jemanden hast, der dir den Weg richtig zeigt, dann kommst du an deine Adresse. Wenn du aber jemanden hast, der keine Ahnung hat von der Stadt und der dir sagt, die einmal rechts, einmal links, dann am Ende erreichst du nicht. Und das ist genau in der Religion. Wir wollen einen Wegweiser in der Religion, damit wir den Weg haben und damit wir unser Ziel erreichen. Und das sind zwei Themen. Erstmal die Grundlage und zweitens, Barakallahu fikum, die Quelle an sich selbst. Ahle Sunnati wal Jama'a sind sozusagen fast in Ittifaq. Ich sage fast. Warum sage ich fast? Weil es manche Gelehrten das nicht akzeptiert haben. Aber Ahle Sunnati wal Jama'a allgemein, Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan, haben bestätigt, dass wir vier Beweise oder Beweisgruppen haben. Vier. Und diese vier, die sind Koran, Sunnah, Ijma' und Qiyas. Bei Ahle Sunnah wal Jama'a, die sind fast diese Themen, die eigentlich, Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan, bestätigt sind von den Gelehrten. Dass diese, das sind die Grundlagen oder das sind die Beweise, die für uns sozusagen Grundlagen, Beweise oder sagen wir Beweisgruppen, die für uns sozusagen bestätigt sind. Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan. Und hier, bevor wir weitermachen, dann sage ich etwas nur dazu, damit ihr etwas versteht. Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan. Und zwar, dieses Wissen, das wird Ulm Usul al-Faqh, dieses Usul al-Faqh, das wird die Grundlagen von al-Faqh oder die Beweise bezüglich al-Faqh, wenn du suchst in der Sunna oder im Koran, gibt es dieses Wort, diese Bezeichnung Ulm Usul al-Faqh? Usul Fiqh-Wissenschaft findest du nicht. Mit Sicherheit findest du nicht. Aber was du findest allgemeine Regeln, die wir in Koran und Sunna haben. Und dieses Wissen war schon verankert beim Beweisen und zur Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber dann später kamen Gelehrten und diese Gelehrten, die haben sozusagen geforscht und dann haben sie uns kompakt gegeben, was in den Koran, Ayat, in den Hadithen der Sunna vorliegt. Die haben das sozusagen uns erleichtert. Da haben wir das Ganze bekommen. Das ist das Gleiche, Entschuldigung, wenn du verschiedene Aussagen der Gelehrten hast und dann kommt jemand von den Gelehrten und der sammelt die ganzen Aussagen der Gelehrten und der macht das kompakterweise. Angenommen, die Gelehrten haben 73 Ansichten. Wenn man von Gelehrten spricht, sagt man Ansicht, nicht Meinung. Aber weil die haben 73 Ansichten, dann kommen die Gelehrten, die erzählen oder die zählen das Ganze auf, dann am Ende sagen die 73, könnte man alles in 5 Hauptansichten machen. Und diese 5 Hauptansichten, die sind 1, 2, 3, 4, 5. Das haben die Gelehrten damals gemacht. Deshalb, Usul al-Fiqh, jetzt als Bezeichnung, was wir im Koran sind, haben, natürlich findest du nicht. Du wirst nicht jetzt al-Usul al-Fiqh so finden, ja? Sondern du findest nur allgemein Regeln, die wir bekommen haben in Koran und Sunna. Und später haben die Gelehrten diese Regeln, sage ich jetzt, richtig an der richtigen Stelle gebracht. Und die haben das uns kompakterweise mit Beweisen aus Koran und Sunna das erlebt. Deshalb, Ulum Usul Fiqh, was ist das? Das sind Adillat al-Fiqh al-Ijmaliyya. Das sind allgemein die allgemeinen Beweisen oder die Beweisgrundlagen für al-Fiqh. Al-Fiqh, das ist das Wissen über Halal und Haram allgemein. Und dann später, Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan, kamen die Gelehrten und die haben, sage ich jetzt, Regeln abgeleitet. Die haben diese Ableitung auch belegen können von Beweisen aus Koran und Sunna. Und deshalb, die haben diese Themen. Erstmal Beweise. Die haben Beweise betrachtet. Dann, Barakallahu fikum, wie man Urteile in der Religion ableitet und dann selbst bemühen, um Urteile zu geben. Und natürlich, sie haben behandelt diese Ahkam in der Religion, das heißt Urteile der Religion. Warum rede ich über dieses Thema? Weil ich sehr wichtig, Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan, finde, dass wir auch ein bisschen erklären, von welchen, sage ich jetzt, wer, wann, wie dies angefangen hat. Das wird nicht, dass man nur sagt, ja, es gibt Usul Fiqh. Aber was ist Usul Fiqh? Warum benutzen wir Usul Fiqh? Was für Nutzen haben wir in Usul Fiqh? Das ist für uns sehr wichtig. Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan. Das bedeutet, wenn wir sagen, was sind die Quellen für Usul Fiqh? Was sind die Quellen überhaupt? Die Quellen sind von Usul Fiqh, das sind die Beweise, die wir in Koran und Sunna haben. Das sind die Aussagen von Sahaba, die Ansichten von Tabi'in, das sind Ijma' von Salaf, radhiyallahu alayhim, das sind die arabische Sprache, das sind das richtige Verständnis oder der richtige Verstand in diesem Zusammenhang und natürlich mit Sicherheit die Bemühungen der Gelehrten. Warum brauchen wir so ein Wissen? Warum brauchen wir Usul Fiqh überhaupt? Warum? Warum lernen wir Usul Fiqh? Sollte man sich diese Frage stellen. Wir könnten was anderes auch lernen. Wir können nur Koran lesen lernen und Hadithe auswendig lernen. Aber warum sagt man immer, Usul Fiqh ist wichtig? Weil, Barakallahu fikum, durch Usul Fiqh, du hast die Regel, wie du argumentieren kannst. Wie du argumentieren kannst. wie du den Beweis entnehmen kannst aus der Ayah und aus dem Hadith. Übrigens, und das ist ein Problem, manche Leute, der bringt dir die Ayah, der bringt dir das Hadith, aber der weiß nicht, wo wird das angewendet, wie angewendet und wann angewendet, weil der hat diese Usul al-Fiqh nicht. Dann, für die Gelehrten, Usul al-Fiqh sind sehr wichtig, weil sie damit Ijtihad machen können. Sie können Ijtihad machen, weil er kennt die Regeln. Dann, durch Usul al-Fiqh, du weißt auch, warum die Gelehrten unterschiedliche Ansichten haben. Weil die Regel, die ein Gelehrter benutzt hat, das ist seiner Interpretation wert, anders als der andere, der Gelehrte sozusagen. Dann barakallahu fikum, durch Usul al-Fiqh sind wir weit von Fanatismus für eine Rechtsschule. Weil durch Usul al-Fiqh, du weißt ja, das geht nicht. Zum Beispiel, sag ja, die Gelehrten von Schafi'iyah zum Beispiel, die Grundlage bei ihnen, wenn sie belegen, ist das und das und das. Aber hier, das wurde nicht angewendet von ihnen. Deshalb, du brauchst das nicht anzunehmen. Und natürlich, barakallahu fikum, zwei Themen sind am wichtigsten, wenn wir Usul al-Fiqh lernen. Und zwar, barakallahu fikum, erstmal, dass wir wissen, dass unsere Religion, alhamdulillah, die Wahrheit ist und die Vollkommenheit ist. Und dass unsere Religion, sage ich jetzt, für jede Zeit geeignet ist. Und natürlich, dass unsere Religion Erleichterung ist. Und mit Sicherheit, dass es Usul al-Fiqh, barakallahu fikum, dass es ein Schutz für die Religion. Und dann, wenn man Usul al-Fiqh richtig lernt, da wird man auch richtig argumentieren können. Da weißt du, warum diese. Und da merkst du viel heutzutage, wenn du mit manchen Leuten redest, du merkst, dass er nicht weiß, was er sagt. Der hat das nur sozusagen auswendig gelernt, weil er diese Regeln nicht gelernt hat. Der weiß nicht, wie man diese Regeln und wann und wo und wie und so anwendet. Barakallahu fikum, allgemein, Usul al-Fiqh hat drei Phasen gehabt. Die erste Phase allgemein, das war von al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, al-Imam al-Shafi'i, ich rede jetzt über drei Phasen der Verschriftlichung von Usul al-Fiqh, dass man das verschriftlich, dass man geschrieben hat, niedergeschrieben hat. Das war erstmal Al-Imam al-Shafi'i, das ist bekannt, dass er einer der Ersten war. Es gab auch andere, die über Usul al-Fiqh gesprochen haben, aber so direkt wie Al-Imam al-Shafi'i war das nicht. Dann, barakallahu fikum, zakum Allah khairan, kam Al-Khatib al-Baghdadi, Al-Khatib al-Baghdadi und Ibn Abd al-Barr. Und zwei großen Gelehrten, da kamen später und die waren sozusagen wirklich zwei der Besten, die über diese Themen gesprochen haben. Und das sind Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah und sein Schüler Ibn al-Qayyim. Man kann das immer, außer einer, der verblendet ist, der wird das verleugnen. Abgesehen davon, ob sie Fehler gemacht haben oder nicht, das ist nicht zweitrangig jetzt. Aber dass sie über dieses Thema, über dieses Wissen gesprochen haben, da kann man das sehen. Barakallahu fikum. Und die meisten Bücher, die geschrieben worden sind oder die bei den Gelehrten, sage ich jetzt, anerkannt sind, sind ein paar Bücher wie Ar-Risala von Al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Al-Risala von Al-Shafi'i. Al-Faqih wal-Mutafaqih, das ist von Al-Khatib al-Baghdadi. Rawdat al-Nadir von Ibn Qudama. Und Sharh al-Kawkab al-Munir li al-Futuhi. Barakallahu fikum, das sind sozusagen Bücher, die bekannt sind in diesem Thema. Später kamen andere auch. Es gibt Al-Waraqat, es gibt zum Beispiel Al-Mudhakkara, es gibt andere Bücher, die dann viel später kamen. Aber diese Bücher, Ar-Risala, ist sozusagen die Grundlage für die Gelehrten, ist Ar-Risala von Al-Shafi'i. Und dieses Buch auch, Al-Faqih wal-Mutafaqih, das ist sehr bekannt. Das wird bei den Gelehrten, wenn sie hier drüber sprechen, Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan. Warum kam es dazu, dass das Al-Shafi'i vielleicht über dieses Thema gesprochen hat? Weil Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan, die Sahaba, die waren in verschiedenen Ländern. Und ihre Schüler auch waren in verschiedenen Ländern. Und da wollten die Gelehrten sozusagen einen Konsens finden. Und deshalb hat Al-Shafi'i versucht, sozusagen Regeln zu geben, damit man Al-Fiqh versteht, weil die Gelehrten so viel waren und die haben verschiedene Meinungen gehabt, verschiedene Ansichten gehabt, bis Al-Shafi'i was gemacht hat in diesem Zusammenhang. Al-Imam Ahmad sagte, dass Al-Fiqh war wie ein Schloss. Und Al-Shafi'i hat das aufgemacht. Weil Al-Shafi'i durch seine Ableitung der Regeln für Usul al-Fiqh, er war einer der Ersten, die sowas gemacht haben. Und er hat Regeln in diesem Zusammenhang gegeben. Und einige der wichtigsten Regeln waren zum Beispiel, dass er darüber gesprochen hat, dass man den Weg von Dass erstmal die Regeln und die Beweise sind in Koran, Sunna, Ijma, Qiyas. Dann, der hat viel Al-Shafi'i gesprochen über Sunna, dass es Sunna Beweis ist, weil damals in seiner Zeit, es gab auch Al-Mu'tazila waren schon da und die haben die Sunna damals verleugnet, zum Teil Shia gab es dort und andere. Dann Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan, Al-Shafi'i hat über diese Akhbar al-Ahad und solchen Themen gesprochen. Wie ich schon gesagt habe, es gab auch andere, ich meine, es gab Al-Ghazali, der hat Al-Mustasfa, Barakallahu fikum, geschrieben über Usul al-Fiqh. Es gab andere Gelehrten auch, zum Beispiel, die darüber gesprochen haben bezüglich Usul al-Fiqh. Aber Al-Shafi'i war der Erste, der sowas über dieses Thema gesprochen hat. Und das hat in sich, Barakallahu fikum, eine große Bereicherung für das Wissen des Islam, was Al-Shafi'i gemacht hat. Radhiyallahu alayhi wa rahimahullah ta'ala. Auf jeden Fall, das ist, was ich als Erstes, sage ich jetzt, erzählen will. Vielleicht auch das nächste Mal, dass wir das verstehen, Barakallahu fikum, Jazakumullah, dass wir sagen, Usul al-Fiqh, das sind die Beweise von Fiqh, dass wir über die Quellen sprechen und dass wir auch über die Grundlagen von Al-Fiqh sprechen. Vielleicht können wir auch ein bisschen über diese Bücher reden, damit man auch mindestens weiß, wo, was, wie steht. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
نعم. Und die zweite Sache, haben die Zahariya, haben sie die anderen drei, also auch den Ijma, als Beweis dann angesehen, oder haben sie wirklich nur Koran und Sunna?
Die haben nur Koran und Sunna genommen. Bei Zahariya ist so, die nehmen Al-Zahar. Und wir haben damals über Zahar gesprochen. Das wird Al-Zahar bedeutet, wenn du ein Wort hörst oder liest, dann kannst du zwei Bedeutungen haben dabei. Und die erst verstandene Bedeutung, das ist Al-Zahar. Die offensichtliche, erst verstandene Bedeutung einer Interpretation eines Wortes. Das ist, was sie genommen haben. Sofort. Und deshalb für sie ist der Beweis, dass das Hadith genau wortwörtlich, buchstabentreu zu nehmen. Deshalb haben sie abgelehnt, dass sie abgelehnt haben, dass man Ijtihad macht in diesem Zusammenhang oder dass man Qiyas macht, weil sie gesagt, das geht nicht. Solange haben wir den Beweis, dann haben wir kein, keinen Ijtihad mehr. Und das stimmt, es gibt auch keinen Ijtihad, wenn du klaren Beweis hast. Und es gibt auch keinen Qiyas, wenn du Beweis hast. Das stimmt. Von der Grundlage her, ja. Und du kannst nicht sagen, zum Beispiel, was eine Person analogieschlussmäßig gemacht hat, du kannst nicht sagen, dass dies Religion ist für uns. Mit Sicherheit. Da haben wir keinen Diskussionsbedarf. Koran und Sunna sind für uns die Grundlagen der Religion. Und mit Sicherheit, wenn wir dann zwischen Koran und Sunna, sage ich, vergleichen möchten, dann mit Sicherheit ist Koran. Ja, aber wir trennen nicht zwischen Koran und Sunna, sondern das ist eins. Deshalb, Zahiriya akzeptieren das nicht. Und deshalb habe ich gesagt, Imam Ahmed auch akzeptiert das nicht. Qiyas. Bei großen, bei vielen Themen. Der akzeptiert das nicht.
Gibt es Fälle bezüglich Ijma, dass die Zahiriya zum Beispiel das ablehnt haben, weil sie sagen, es gibt keinen Text dafür?
Ja, viele Sachen, ja.
Viele Sachen. Ijma waren, ja.
Die akzeptieren das. Der sagt dir, du musst mir immer Beweis bringen. Wenn du keinen Beweis hast, dann nicht.
Also war immer textmaßgeblich.
Ja, aber trotzdem haben sie Qiyas gemacht.
Ja.
Ibn Hazm selber hat Qiyas gemacht. Aber ohne zu bestätigen, dass das Qiyas ist. Mhm. Der hat gesagt, selbstverständlich. Aber das ist selbstverständlich, ist Qiyas. Das nennt man Qiyas al-Aula. Ja.
Koran, Sunna, Ijma und Qiyas, kann man oder sollte man sagen, es gibt die Hauptquellen? Die Hauptquellen sind ja Koran und Sunna. Letztendlich die anderen sind ja Ableitungen davon.
Die sind alle die Hauptquellen. Zusammen. Weil die Nebenquellen der Fiqh, der Beweise in Fiqh, die sind andere. Die sind al-Istishab, die sind al-Maslah al-Mursala, die sind al-Urf, und das haben wir schon genommen, die sind 82. Richtig. Sowieso in der Religion, du kannst auch kein Qiyas machen, außer dass du auf Beweis machst, auf Illa. Aber mit Sicherheit, natürlich, das ist nicht zur Debatte. Koran und Sunna sind die Grundlage. Aber dazu gehören Ijma' und Qiyas. Weil Ijma', das kannst du kein Ijma' haben, außer mit Beweisen. Weil diese Umma, die wird niemals zusammenkommen auf etwas, was falsch ist.
Es geht nur um die Begriffe, ja.
Ja, die Hauptquellen, die sind die vier. Und die werden abgeleitet von Koran und Sunna. Aber die Hauptquellen des Fiqh, du redest über Fiqh, das sind Koran, Sunna, Ijma, Qiyas. Das sind die Hauptquellen. Und die anderen Quellen, As-Sahab, Ra'i As-Sahabi, Al-Maslah Al-Mursala, Al-Urf, diese Sachen, die sind die Nebenbeweise. Und bei manchen haben wir unterschiedliche Ansichten der Gelehrten. Manche nehmen das überhaupt nicht. Die sagen, nein, wir können das nicht als Beweise nehmen. Und deshalb, aber Qiyas kannst du nicht benutzen, wenn du Beweis hast. Aber du brauchst Qiyas, um bestimmte Themen jetzt zu bestätigen. Das wird laut Zahiriya dürfen wir kein Flugzeug benutzen. Weil du keinen Beweis hast, dass du das benutzen kannst. Bei manchen, nicht bei allen. Deshalb gab es einige von Zahiriya, die haben keinen Strom benutzt, die haben keinen Beton benutzt für ihre Häuser. Mhm. Und so haben sie gesagt, das geht nicht.
Aber was war denn Halal für sie, Sheikh?
Das Halal ist nur das, was sie haben.
Propheten,
ja. Ja.
So.
Deshalb, die Sache ist so, bei manchen Zahiriya, auch bei Gebet zum Beispiel, bei Gebet, die machen das nur, was sie belegen können. Alles andere nehmen sie nicht an. Deshalb auch Zahiriya nehmen zum Beispiel, manche von ihnen, die sehen bestimmte Themen erlaubt. Qat zum Beispiel. Qat, Marihuana. Kein Problem.
Natürlich. Der sagt, es gibt keinen Beleg, dass es verboten ist. Hol mir Verbot.
Das Verrauschen,
ja, du sagst das Verrauschen. Der sagt dir, nein, ich brauche Beweis. Ja, natürlich ist das berauschend. Natürlich ist das berauschend. Berauschend bedeutet nicht nur, dass man wie verrückt wird und spielt und so weiter. Jede Sache, die dein Verstand ändert, ist berauschend. Das ist die Regel. El-Eskar ist nicht nur, dass du den Verstand verlierst, sondern auch diese Putschmittel zum Beispiel, Aufputschmittel, das ist auch das Gleiche. Das ist genau unser Thema. Warum lernen wir aus Ul-Faqh? Das ist genau so ein Thema. Wie, wann, wo, was sind die Regeln dafür? Und deshalb siehst du, die Leute, die Ahnung haben aus Ul-Faqh, die können besser argumentieren. Und du hörst viel von den Gelehrten, der sagt, ja, die Regel ist das und das und das, die Regel ist das und das und das, die Regel ist das und das. Die Leute, die kein Wissen haben, sagen, ja, woher hast du diese Regel? Und es gibt manche Regeln, die sind natürlich umstritten. Und deshalb haben wir auch ein Problem noch. Die Mazahib, und diese Sachen bitte sollte man nicht vor jedem erzählen. Nicht bei jedem, der kommt, dann fängst du mit ihm an, Usul Faqh und die Regeln und so weiter. Sondern bei Leuten, die verstehen. Die wissen, dass wir sowas haben. Aber bei normalen Leuten, du sagst ihm nur Halal, Haram, fertig, Punkt. Weil jetzt die Leute, weißt du, die sind durcheinander durch diese Sachen. Weil die das nie begreifen. Warum zum Beispiel ein Gelehrter von Schafi'iyah das sagt und ein Gelehrter von Malikiyah? Die wissen nicht zum Beispiel, dass die Malikiyah und Schafi'iyah und Hanabila, die haben die Usul al-Fiqh anders als bei Ahnaf. Und eher die Ahnaf sind die so in vielen Themen die Richtigen. Ja, aber.
Ich habe dazu, weil es gibt ja so ein. Ja, Droge, Medikament, man kann es nennen, wie man will, das steigert die Konzentrationsfähigkeit. Und viele in Amerika haben es damals in der Universität genommen, hat es ja damals auch diese akademische Droge genannt. Und heutzutage gibt es ja auch einige Brüder, zum Beispiel in Europa vor allem, die das zum Beispiel nehmen, wenn sie Koran auswendig lernen oder lernen, weil das ja die Konzentration und die Lernfähigkeit enorm steigert. Also, wie ist denn das dabei? Gilt das dann auch als Droge? Weil ich meine, das ändert ja auch sozusagen den Verstand. Aber das ist dann auch dieses dann unter der.
Khamr, was bedeutet Khamr? Was bedeckt? Und was man bedeckt, das kann dünn sein und das kann dick sein. Richtig?
Nein.
Okay. Dünn oder dick? Was ist der Unterschied zwischen zum Beispiel diese Tabletten, LSD oder wie heißen die? Tabletten, was die Leute nehmen, und zwischen Alkohol?
Preis.
Gut, das ist gut, das ist schön. Und das macht man bei Usul al-Faqh, das macht man genauso. Was ist der Unterschied? Preis, Herkunft. Substanz und. Aber das geht, unser Thema ist nicht über Preis. Unser Thema ist nicht, wo das ist. Unser Thema ist am Ende Halal oder Haram. Und das ist der Punkt. Deshalb ist das kein Problem, das stimmt.
Also alles, was du dann den Verstand angreift, in egal welcher Art und Weise, es fällt dann unter
die Zeit. Richtig, weil das Droge ist sozusagen. Normalerweise auch manche Medikamente dürfen wir nicht. Aber wir sagen den Leuten, du darfst es nehmen, weil das notwendig geworden ist. Ich meine, wenn die Person so starke Schmerzen hat, wenn er das nicht nimmt.
Stimmt, Subhanallah, wäre ja auch sowas wie Betäubung ja auch.
Ja, aber das ist die Sache. Das sind bestimmte Themen, die man immer. Schau mal, jetzt Ibn al-Qayyim in seiner Zeit, Rahimahullah ta'ala, was er von bestimmten Themen, von bestimmten Fatwa gegeben hat. Wenn du das vergleichst mit 200, 300 Jahre vor Ibn al-Qayyim, sagst du, was hat diese Person gebracht? Das war eine Art sozusagen Revolution in seiner Zeit, was er gesagt hat. weil die Leute das nicht wissen. Jetzt, es gibt bestimmte Themen, die die Muslime in unserer Zeit nicht kennen, nicht wissen. Wenn du den Leuten das erzählst, die gucken dich komisch an. Ach, na, komm. Ja. Weil die das nicht wissen. Keiner hat ihnen das erklärt. Woher sollen sie das bekommen? Sowieso die meisten, die wollen nicht lernen. Deshalb aber, was wir hier machen, Usul Faqah mäßig und so, das ist für Leute, die nach Wissen suchen. Das ist nicht für jede Person, damit man über dieses Thema spricht. Aufpassen bitte. Das wird nicht mit jedem, mit jeder Person. Aber mittlerweile jeder redet über solche Themen. Und ich habe einmal gehört, dass wir in Deutschland auch jemand einen Kurs für Usul Faqah angeboten hat. Und die Person, der kann kein Arabisch. Bei Usul Faqah, du musst Arabisch kennen und nicht nur Arabisch, sondern du musst auch stark bei Grammatik der arabischen Sprache sein. Weil das viel mit der Sprache zu tun hat. Viel.
German Faqah.
Ja, German Faqah, das ist die neue Schule. Ja, inshallah.